So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. Mm-hmm. That kind of thing will develop on the internet, and that will make it even easier for people to use the internet. Of course, it has its negative side. It means that the gangsters, the people who are engaged in illegal transactions, will also have an easier way to carry on their business.
So, willkommen zu 21. Nachdem wir unsere technischen Probleme mal wieder überwunden haben, legen wir los. Heute mit einem speziellen Gast, dem René Picard. Ich glaube, ich muss ihn kaum vorstellen. Aber bevor wir das tun, Gigi, könntest du uns die Blockzeit kurz geben?
Jawohl. Blockzeit 617107 und die Blöcke sind voll.
Das ist ja top. Also René, was machst du denn gerade?
Ich nehme mit euch einen Podcast auf und höre mir die Blockzeit an und stelle fest, dass das fast so cool ist wie Star Trek, wo die Sternzeit immer so an ein Computer-Logbuch eingegeben wird. Ja,
ja, ich meine, was machst du gerade so? Ich weiß ja, du bist ja in Norwegen, da arbeitest du ja wie immer am Lightning Network. An was genau?
Genau, ich interessiere mich halt vor allen Dingen für das Problem, dass die Zahlungen auch wirklich funktionieren im Lightning-Netzwerk. Ne? Also wir haben ja die Möglichkeit, über ein Netzwerk von Zahlungskanälen Payments zu routen. Aber es ist ja bekannt, manchmal dauert es ein bisschen länger und da muss man suchen, ob wirklich ein Weg ankommt. Und ich habe mir das so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dieses Problem, dass wir einen Weg finden, durch dieses Netzwerk lösen zu wollen. Es stellt sich raus, dass das nach meinem besten Wissen und Gewissen mathematisch tatsächlich bisher nicht bearbeitetes Problem ist. Also die Art von Datenstruktur bzw. die Art von Graphen, die wir da haben, die hat in der Mathematik so noch keiner untersucht. Das ist vor allem deswegen ein bisschen spannend, weil es ja eine Fraktion von Kritikern im Lightning-Netzwerk gibt, die das ja die ganze Zeit postuliert haben, gesagt haben, oh, das ist ja ein ungelöstes Problem.
Ja, also bei dir fällt immer auf, speziell wenn ich auf dem Lightning Hack Day oder auf der Conference in Berlin, deine Talks sind immer sehr, sehr technisch. Da geht es um irgendwelche Routen und ich meine, für uns ist das schon teilweise schon zu tief. Ne? Wir beschäftigen uns ja oft eher mit, sagen wir, der Oberfläche von Lightning. So, wie kann man Channels aufmachen? So. Du sorgst ja wirklich dafür, dass es funktioniert.
Naja, das ist ein bisschen hochgegriffen. Also gebaut haben das Lightning-Netzwerk andere Menschen. Ich glaube, ich habe es halt einfach relativ früh als Technologie auf dem Schirm gehabt und mich viel damit auseinandergesetzt und geguckt, wie ich jetzt meinen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Und ja, wie gesagt, sicherzustellen, dass ein Payment wirklich weitergeleitet wird, ist halt das, was ich mir angucke. Und ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass du sagst, dass das so stark technische Talks sind. Also klar, ich komme da sozusagen als Informatiker. Aber ich hatte bisher immer gedacht, dass das Problem eigentlich dann doch relativ leicht zu transportieren ist. Aber ich nehme es als Feedback mal auf und werde daran arbeiten, dass es einfacher wird. Wir können es auch hier probieren, ja.
Nee, ich meine damit nicht, dass es, also du erklärst es immer ganz gut. Ich kann mich noch an die Conference erinnern, wo es halt darum ging, dass du über zwei Ecken, glaube ich, also die Kanäle wieder ausgleichst, sozusagen vom Volumen her, aber das sind ja oft so Sachen, wo wir uns gar nicht drum kümmern. Ne? Bei mir geht es ja oft mit meiner Node, ich mache irgendwo Channels auf, dann schaue ich, dass die Balance passt und ich kümmere mich ja nicht drum, wie der jetzt irgendwie über sechs andere Nodes oder so routet. Ja? Das sind ja wirklich so Dinge, das betrifft mich ja jetzt in dem Moment gerade gar nicht, sondern ich gehe einfach davon aus, es funktioniert. Das meinte ich damit.
Ja, genau. Das stimmt ja auch. So soll es ja auch am Ende des Tages sein. Ja? Wir wollen ja Software haben, wo Menschen, die sie benutzen, sich keine Gedanken mehr darüber machen, warum sie jetzt eigentlich klappt oder warum sie nicht klappt. Nur ich glaube, was wir im Lightning-Netzwerk gerne vergessen, insbesondere innerhalb der Bitcoin-Community, ist, dass die Software halt noch sehr frisch ist und damit halt viele Probleme, die mit dem Lightning-Netzwerk zusammenkommen, einfach noch nicht gelöst sind. Und da gibt es offensichtlich Entwicklungsbedarf und entsprechend auch Gesprächsbedarf. Dass das natürlich sozusagen Themen sind, die ich jetzt nicht unbedingt an Endnutzerinnen und Endnutzer werfen muss, ist irgendwie auch klar. Ich hatte halt immer die Idee, dass der Lightning-Hack durchaus auch ein technisches Publikum hat und versucht da halt sozusagen mit den Techies ins Gespräch zu kommen. Aber ja, da gibt es, glaube ich, verschiedene Ansätze zu.
Naja, also ich interessiere mich auf dem Lightning, auf der Lightning Conference. Da gibt es ja halt Talks über irgendwelche Wallets und solche Dinge. Und wir haben ja auch unseren Cocktailautomaten damals vorgestellt. Und wir interagieren praktisch auch mit dem Lightning-Netzwerk, aber ich glaube, du bist da schon eine Stufe höher, also wenn ich das sagen darf. Weil du einfach ich interessiere mich vor allem dafür, wie kann ich mit dem Netzwerk reden? Was für Informationen kriege ich da? Ist das Payment angekommen oder nicht? Aber dein Level ist halt schon, ja, kann man schon sagen, da schon tiefer drin, finde ich. Also, das finde ich immer interessant.
Ja, das kann sein, das kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen. Ja. Dafür habe ich mich mit dir jetzt noch nicht lang
Ja.
genug technisch tief genug unterhalten. Ich finde es auch richtig, wir brauchen ja auch mehr Leute, so wie ihr, die dann halt einen Cocktailautomaten bauen oder einen ATM bauen oder irgendwie einen Offline-Vending-Machine bauen. Das sind ja letztlich die Sachen, die wirklich on top of Lightning gebaut werden müssen. Nur ich glaube, eine Sache ist halt wirklich klar und die sollten wir im Moment auch nicht vergessen. Im Moment ist es halt so, wenn du mit Lightning bezahlen möchtest, dann bekommst du einen Invoice und dann will deine Node das bezahlen und die muss jetzt irgendwie einen Weg an Channels finden, wie sie dieses Payment bis zu dir oder bis zu mir, der das Invoice stellt, transportieren kann. Naja, und was in den Zahlungskanälen drin ist, ist ja aus Privatsphärengründen geheim. Das heißt, ich muss da einfach rumprobieren und das ist so, wie wir es im Moment machen. Wenn das Netzwerk so klein ist, wie es im Moment noch ist, dann kann ich ruhig ein paar Mal probieren. Statistisch gesehen habe ich irgendwann einen Weg gefunden. Wenn das Netzwerk allerdings wächst, habe ich irgendwann so eine hohe Menge an Möglichkeiten. Es kann sein, dass ich halt nie einen Weg finde und dann wird Bezahlen mit Lightning halt nicht mehr so viel Spaß machen. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns halt auch um diese, ich sag mal, Low-Level-technischen Probleme kümmern und die irgendwie angehen. Auch wenn die vielleicht, sage ich mal, für einen Endnutzer oder eine Endnutzerin erstmal nicht so spannend wirken, die halt sagen, hey, Moment mal, ich will auch eigentlich nur meine Applikation bauen. Das soll ja auch so sein, ist richtig so. Ja. Ich glaube, wir brauchen halt beides.
Und für mich fühlt sich das in letzter Zeit, wenn wir jetzt von München, vom Lightning Hack in München über Berlin und jetzt zu heute halt kommen, habe ich irgendwie das Gefühl, das funktioniert immer besser. Hat sich da einiges im Hintergrund getan, weil ich habe eigentlich fast keine Failed Payments mehr. Was sagst du da? Hat sich da einiges getan hinten drin oder ist das ein Gefühl, das einfach dadurch besteht, weil es halt noch nicht so groß ist, das Netzwerk?
Ja, ist eine interessante Frage. Technisch tut sich einiges. Allerdings würde ich sagen, dass genau an dieser Frage des, wie transportieren wir eigentlich ein Payment, am allerwenigsten getan hat in den letzten 2 Jahren. Gefühlt gar nichts. Ja. Stimmt auch nicht ganz, ne? Aber der eigentliche Witz ist der. Ich erinnere mich noch auf dem allerersten Lightning-Hack, auf dem ich war, kam jemand zu mir und meinte, boah, ey, Rebalancing, das ist super wichtig. Wie sollen Leute überhaupt Inbound Liquidity haben und Zahlungen empfangen und senden können? Und ach, das ist alles schwierig. Und da war ich ganz gechillt. Da habe ich irgendwie gemeint, ja, da mache ich mir wenig Sorgen drum. Wir Menschen sind ja ein Netzwerk und wir wissen dann schon, mit wem wir einen Zahlungskanal aufmachen. Weil, wenn ich jemanden nicht bezahlen kann, den ich bezahlen will, dann mache ich mit dem wohl einen Kanal auf. Und dann können auf einmal auch viele Leute über mich den bezahlen. Und als soziale Wesen oder von mir aus auch als Tiere, ja, als soziale Tiere, sind wir halt relativ gut darin, solche Netzwerke zu bauen, nicht nur Zahlungsnetzwerke. Und ich glaube, das ist das, was tatsächlich über die letzten 2 Jahre am allermeisten passiert ist, dass Menschen immer geschickter die Zahlungskanäle geöffnet haben, geguckt haben, welche funktionieren gut, welche funktionieren nicht so gut und darüber halt das Netzwerk optimiert haben. Und mit dem Wachstum des Netzwerkes ist statistisch gesehen immer wahrscheinlicher ist, dass du halt eine Route findest. Was du aber wahrscheinlich nicht dabei misst, ist, wie oft deine Lightning-Node tatsächlich probiert, eine Route zu finden und wie oft es schief geht auf dem Weg dahin.
Okay, mal was anderes. Wie weit bist du eigentlich mit deinem Buch? Du schreibst ja jetzt ein Buch mit Andreas Antonopoulos und Roastbeef. Wie weit seid ihr da? Und wann denkst du, kommt es raus? Kann man das kaufen?
Wir haben jetzt die ersten zwei Kapitel sozusagen, ich sag mal, vorgestellt, abgeschlossen, ne? Das wird sicherlich so sein, dass wenn jetzt Feedback von der Community kommt, dass da nochmal ein bisschen was überarbeitet wird. Arbeiten gerade an Kapitel 3 und 4. Und da wird es jetzt schon auch ein bisschen technischer. Also die ersten zwei Kapitel, die waren sehr, ich sag mal, für Enthusiasten und Interessierte zu lesen. Und wir versuchen jetzt, das Buch geht ja insgesamt an Menschen, die eher Entwicklerinnen und Entwickler sind. Da werden wir jetzt sozusagen immer technischer werden. Das Ziel ist, dass es im vierten Quartal diesen Jahres dann wirklich verlegt wird und in dem Leben zu stehen ist. Dann kann man es kaufen, man kann es natürlich auch online lesen. Es ist ein Open Source Buch, das ist eine Sache, die war nicht nur dem Andreas, sondern auch mir ganz wichtig. Und ich gehe davon aus, dass Roastbeef das so ähnlich gesehen hat, wobei Andreas und ich waren definitiv die beiden, die das gepusht haben. Weil ich halt der Meinung bin, jetzt kann ich nur für mich sprechen, dass Wissen frei zugänglich für jedermann sein sollte. Und deswegen wollten wir halt, dass es auch ja, frei zugänglich ist und man es nicht unbedingt käuflich erwerben muss. Aber wenn man dann halt, sage ich mal, das auf Papier im Schrank stehen haben möchte, kann man es hoffentlich im vierten Quartal diesen Jahres kaufen.
Das hört sich ja wunderbar an. Ich habe gleich eine Frage zu dem Buch. Und zwar, ich habe gesehen, es gibt jetzt auch schon ein Cover dafür. Und Andreas hatte auf seinem Cover ja die Leafcutter Ants, also die Blattschneide-Ameisen. Und das ist jetzt aber eine andere Art von Ameisen auf dem Cover von Mastering the Lightning Network. Weißt du zufällig, was für eine Art von Ameisen das sind?
Ja, also für die Ameisendiskussion müsstet ihr eigentlich mit Andreas reden. Der hatte da ganz präzise Vorstellungen, was da wie und wo sein muss. Glücklicherweise hatten wir jetzt gerade ein bisschen technische Probleme, um den Podcast zu starten, sodass ich den Wikipedia-Artikel nochmal lesen konnte über die Wooden Ant. Oder auf Englisch wird der Name dann oftmals irgendwie auch Formica rufa geschrieben. Im Deutschen heißen die wohl rote Waldameise. Sieht man ja auch auf dem Cover, dass die so ein bisschen rötlich eingetönt sind. Und ich glaube, der Witz tatsächlich ist, dass in dem Sozialverhalten von diesen Ameisen es so ist, dass sie nicht nur ein Nest bauen, sondern tatsächlich Netzwerke von Nestern bauen. Ne? Wenn ich mir so ein Nest vorstelle, ist das ja auch schon so eine Art Netzwerk. Ja? Und jetzt vernetzen die diese Netzwerke noch miteinander oder diese Nester. Und das passt thematisch natürlich super zum Lightning-Netzwerk. Ja? Wir hatten es ja auch gerade eben schon. Als ich meinte, ne, wir Menschen sind ja irgendwie auch soziale Tiere und können Netzwerke bauen. Vielleicht sogar fast so komplex wie die von diesen Ameisen. Ja? Da müsste man jetzt Biologen fragen.
Ja, wunderbar,
Ja,
danke
wunderbar, danke
vielmals. Ich
vielmals.
Habe mir schon
Ich habe
gedacht,
mir schon
dass es
gedacht,
eben
dass es eben
eine.
eine.
Ich habe gerade ein
Ich habe
kurzes
gerade ein
Echo.
kurzes Echo.
Ist das. Ah, jetzt ist es besser. Wunderbar. Danke nochmal für die Antwort. Ich habe mir schon gedacht, dass es da einen tieferen Sinn gibt, wieder mal bei dem Cover und bei den Ameisen. Und ich habe gleich noch eine weitere Frage bezüglich Netzwerken und Netzwerktopologien. Du gabst einmal einen Talk letzten Sommer, im Sommer 2019 bei der J-Code Residency über die Topologie des Lightning-Netzwerkes. Ich habe mich selbst in meiner Studienzeit auch immer wieder mal mit Netzwerken und Netzwerktopologien beschäftigt und würde gerne von dir wissen, was du uns über die Topologie des Lightning-Netzwerkes sagen kannst und wie sich die topologische Struktur auf Routing und Wegfindung und Autopilot und so weiter, alles, was für das Lightning-Netzwerk wichtig ist, auswirkt.
Ja, je länger ich über das Lightning-Netzwerk nachdenke, umso weniger kann ich dir darüber sagen. Das ist leider die traurige Wahrheit. Denn wenn man ganz ehrlich ist, ist die Topologie des Lightning-Netzwerkes, wenn man sie gut definiert, einfach gar nicht bekannt. Das habe ich vorhin schon versucht anzudeuten. Wenn du einen Zahlungskanal hast, wie würdest du das jetzt in der Informatik als Graph darstellen? Du sagst halt, okay, also zwei Knoten im Lightning-Netzwerk sind Knoten von dem Graphen. Und wenn ich einen Zahlungskanal habe, spanne ich eine Kante dazwischen. Jetzt kann ich der Kante noch ein Gewicht geben, nämlich die Kapazität. Also das kann ich machen. Und dann kann ich auch Aussagen über die Topologie treffen. Und dann findest du die ganzen Standardsachen, das ist irgendwie Power-Law verteilt und das ist ein Small World Network und alles, was du dir so vorstellst, wie wir Menschen halt Netzwerke bauen. Was ich aber argumentieren würde, ist, dass wenn ich zwischen zwei Knoten einen Zahlungskanal habe, ist die Topologie doch eigentlich so, dass ich eine Kante in die eine Richtung habe, die sagt, wie viel Balance ich in die eine Richtung routen kann, und dass ich eine Kante in die andere Richtung habe, wie viel Balance ich in die andere Richtung routen kann. Ja, und genau diese Informationen, die kenne ich halt irgendwie nicht und die ändert sich auch andauernd. Also das heißt, ich habe im Lightning-Netzwerk einen Graphen vor mir, von dem ich die Topologie nicht kenne und von der ich weiß, dass die Topologie sich andauernd ändert. Das ist irgendwie ein bisschen strange.
Okay, alles klar. Ich habe da noch eine Detailfrage. Ich habe auch gesehen, dass du mit verschiedenen Centrality Measurements in der Graphenwelt gearbeitet hast. Ich glaube, das war die Betweeness-Centrality, was so quasi ein mathematischer Wert ist pro Knoten, wie zentral der im Netzwerk ist. Glaubst du, dass sich da neue Measurements auf tun werden, die spezifisch maßgeschneidert sind auf das Lightning-Netzwerk? Oder glaubst du, dass es da auch andere mathematische Tricks gibt? Ich weiß, es gibt da auch noch so Dinge wie die Eigenvektorzentralität und solche Sachen. Glaubst du, dass da auch auf der mathematischen Ebene etwas Forschung passieren kann?
Naja, ich sag's mal so, Graphen werden ja schon sehr lange mathematisch modelliert und untersucht. Von daher würde ich vermuten, dass zuerst mal die ganzen Metriken, die wir kennen und Measurements verwendet werden, die man halt schon hat und man halt guckt, welche gerade für die Situation, die wir haben, am interessantesten sind. Die Betweeness-Centrality, das war ganz spannend, ja. Ich wollte irgendwie, also viele Menschen stellen sich ja die Frage, wie muss ich meine Payment Fees einstellen, damit ich irgendwie richtig gut routen kann, damit ich da irgendwie viel Geld verdiene, ja, obwohl da ja im Moment eh nicht wirklich Geld zu verdienen ist. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, kann ich das eigentlich mathematisch gescheit modellieren und kann ich das irgendwie quantifizieren und besser vorhersagen? Ja, dann habe ich angefangen, das halt den Erwartungswert auszurechnen in Abhängigkeit von den Fees, die ich wähle. Und es stellt sich halt raus, dass unter gewissen Annahmen die Betweeness-Centrality auf dem Fee-Graphen genau mein Erwartungswert für meine Routing-Fees ist. Und das fand ich ein ziemlich schönes Ergebnis. Wenn ich mir sowas wie Eigenvektorzentralität angucke, dann, naja, habe ich im Moment noch keine Interpretation dafür. Also für die Betweeness-Centrality habe ich halt eine sehr schöne Interpretation, nämlich dass sie mir halt sozusagen den Erwartungswert für meine Routing-Fees, die ich verdienen werde, gibt. Für die anderen Centrality-Measures kenne ich jetzt gerade keine, aber kann sein, dass da noch was kommt. Auf die Frage, ob neue Sachen aufkommen. Ich habe ja jetzt vor einem Monat mein erstes Paper veröffentlicht, wo ich einen Imbalance-Measure definiert habe. Ich meine, ich habe da auch nur Gini-Koeffizienten verwendet. Ich weiß nicht, wie bekannt die in der Bitcoin-Szene sind. Das ist ein statistisches Maß, mit dem ich halt Ungleichheit ausdrücken kann. Und habe halt geguckt, dass ich ja, halt darstellen kann, wie meine Zahlungskanäle unterschiedlich balanciert sind und wohin ich sie balancieren sollte. Es gibt ja viele Menschen, die die Annahme haben, ich sollte etwa die Hälfte meiner Funds auf der einen Seite und die andere Hälfte der Funds auf der anderen Seite haben. Und was wir in unserer Studie herausgefunden haben, ist, dass das gar nicht unbedingt die beste Variante ist oder erstrebenswert ist.
Okay, alles klar, ja, sehr interessant. Ich glaube, der Gini-Koeffizient ist relativ bekannt in der Bitcoin-Welt, aber ich glaube eher aus den Finanzmärkten. Und du hast davor was sehr Interessantes gesagt bezüglich, dass die Betweeness-Centrality eben die erwarteten Fees einer Node widerspiegeln. Was sind denn deine Gedanken zum zukünftigen Fee-Market von Lightning? Glaubst du, dass sich da die Geschichte wiederholen wird und jetzt viele Personen über quasi gratis Payments sprechen und in 5 Jahren oder so sieht das alles wieder anders aus? Oder glaubst du, dass wir weiterhin sehr, sehr, sehr günstige Payments haben werden?
Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich kann nicht wissen, wie Menschen Sachen quasi entscheiden oder machen. Was sich rausstellt, ist, dass im Lightning-Netzwerk natürlich Menschen die Liquidität bereitstellen, wichtig für das Netzwerk sind und helfen, dass mehr Payments erfolgreich geroutet werden können. Und somit könnte man ja argumentieren, dass also Bitcoin-Wale die Chance haben, sozusagen auf den Fiat-Markt im Lightning-Netzwerk Einfluss zu nehmen. Dagegen spricht natürlich die Hypothese, dass es oftmals viele redundante Pfade gibt und dass es sozusagen ein Markt ist, wo jeder sehr schnell die Fees unterbieten kann. Ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Was ich sagen kann, ist, dass es zum Beispiel für das JIT-Rebalancing oder das JIT-Routing, wie es ursprünglich mal genannt wurde, ja, vorteilhaft wäre, wenn man in bestimmten Situationen die Fees einfach auf Protokollebene droppen würde. Das ist auch das, was wir mit diesem Imbalance-Measure gezeigt haben. Also wir haben da geguckt, was passiert, wenn alle Nodes ihre Kanäle immer rebalancen würden. Und zurzeit habe ich halt das Problem, dass es für jeden beneficial wäre, am Rebalancing von anderen teilzunehmen. Das Problem ist nur, derjenige, der das Rebalancing initiiert, der zahlt die Gebühren und die anderen streichen die Gebühren ein. Naja, und dann bekomme ich halt so ein typisches Tragedy of the Commons Problem, dass ich halt sage, also ich fange jetzt nicht damit an. Und das heißt, es wäre zum Beispiel an der Stelle sinnvoll, dass wenn man halt rebalanced, dass man sagt, also man droppt die Fees. Wir haben das simuliert und haben geguckt und haben festgestellt, also wenn eh alle beim Rebalancen mitmachen, gleichermaßen, dann zahlen die Leute unterm Strich so viele Fees, wie sie bei den Rebalancing-Operationen der anderen verdienen. Das heißt, es geht eh 0 auf 0 auf. Und um dieses Strategy of the Commons-Problem zu lösen, könnten wir dann die Fees halt einfach ganz droppen. Ja, kann man machen, ja. Muss man halt irgendwie auf Protokollebene durchkriegen und einen Konsensus finden. Das ist halt auch nicht immer so einfach, ne?
Okay. Du, was mich noch interessieren wird, du bist ja auf Bitcoin Stack Exchange sehr aktiv. Und die Seite finde ich ja klasse. Da schaue ich oft rein. Ich lese eigentlich hauptsächlich, weil die Fragen oft interessant sind und dann die Antworten dazu. Wem würdest du eigentlich die Plattform empfehlen? Ist das für Anfänger oder muss man sich da schon besser auskennen?
Also prinzipiell wirkt die Plattform eher so, dass sie Developer anzieht. Es gibt auch immer wieder mal Fragen, die auf den regulären Stack Overflow gestellt werden zum Lightning-Netzwerk. Und es gibt auch immer wieder mal Anfängerinnen und Anfänger, die sich auf Stack Exchange verlaufen und ich sag mal ganz, also jetzt nicht böse gemeint, aber ganz banale Fragen stellen, was eigentlich sehr cool ist, weil die Fragen dann oftmals doch gar nicht so banal in der Antwort sind oder das Wissen halt trotzdem weiterhilft. Also ich würde sagen, im Prinzip kann jeder, der interessiert ist, dorthin gehen und Fragen stellen. Es wird allerdings halt schon erwartet, dass eine minimale Fähigkeit zu kommunizieren vorhanden ist. Also wenn jemand einfach nur eine Frage stellt wie, Hilfe, kann meine Lightning-Node nicht installieren, dann wird die Frage halt auch ziemlich schnell geschlossen oder wegmoderiert, weil, also ohne jetzt irgendwie Fehlermeldungen und weitere Informationen, kann ich da jetzt nicht auf die Suche gehen. Ja.
Okay, cool. Also ich finde es auf jeden Fall klasse, dass du das machst. Ich schaue da oft rein und es ist eine super Plattform, einfach um auch was zu lernen, um zu sehen, was Leute für Probleme haben und es ist wirklich klasse gemacht.
Also ich hätte eventuell noch eine Frage an dich, René, quasi einfach aus Interesse. Es gibt ja noch ein paar Proposals und weitere Ideen im Lightning-Netzwerk, wie es sich weiterentwickeln kann und auch Technologien wie Loop-In und Loop-Out. Gibt es irgendetwas auf deinem Radar, was du besonders interessant findest, auch bezüglich vielleicht auf zukünftige Autopilot-Technologien oder sowas in der Richtung? Was interessiert dich da am meisten oder was findest du am spannendsten?
Werde ich gleich beantworten. Ich mache noch eine Sache zu Stack Exchange vorher sagen, wenn ich darf. Und zwar würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen Stack Exchange benutzen, sowohl beim Beantworten von Fragen als auch beim Stellen von Fragen. Ich bekomme fast täglich E-Mails oder private Nachrichten auf Twitter von Leuten, die mir irgendwelche Fragen stellen und oftmals sind es ziemlich gute Fragen. Ich sage ihnen immer, stell dir doch bitte auf Bitcoin Stack Exchange, ich kann jetzt nicht privat diese Frage beantworten, dann machen die Leute das nicht. Also die wollen sozusagen privat eine Antwort haben, aber das Wissen dann nicht mit anderen teilen. Und es wäre ziemlich sinnvoll, wenn solche Fragen häufiger auf Stack Exchange gepostet werden. Das Gleiche gilt übrigens auch für die ganzen Slack-Channels und Telegram-Gruppen. Also mir werden ganz oft Fragen gestellt und ich denke mir so, Mann, stell die doch einfach auf Stack Exchange, weil beim nächsten Mal sind die halt in der Suchmaschine indiziert und man kann sich die Arbeit sparen und muss es nicht immer sozusagen doppelt und dreifach beantworten. Und es ist jetzt schon zweimal passiert auch, dass ich tatsächlich, ich sag mal, also ich will das jetzt nicht zu hoch aufhängen vom Wort her, aber sowas wie eine Vulnerability oder ein Bug im Lightning-Netzwerk gefunden hat, weil jemand eine durchaus gute Frage auf Stack Exchange gestellt hat. Einmal übrigens eine sehr, ich sag mal, ja, gefühlt naive Frage oder so eine Anfängerfrage, so, ne? Und aber ich hatte dann irgendwie bei mir so einen Denkprozess angesetzt und dachte ich so, Moment mal, wie ist das eigentlich genau im Protokoll? Und dann dachte ich so, oh, Donnerwetter, das können wir so aber nicht lassen, ja. Also von daher ist Stack Exchange eigentlich eine echt gute Plattform, die mehr Leute nutzen sollten und wo auch viele Leute, wenn sie sehen, dass andere Leute Fragen stellen, sagen, hey, stell doch die Frage da und poste einfach den Link hier. Du hattest gefragt, was ich an Veränderungen oder an Proposals spannend finde. Unterm Strich Schnorr-Signaturen. Die brauchen wir, glaube ich, ganz dringend im Lightning-Netzwerk. Der Grund ist ein ganz einfacher. Im Moment ist es so, wenn du ein Payment machst und du sendest eine HTLC aus, also ne, über die Hash-Time-Lock-Contracts werden ja die einzelnen Zahlungskanäle Payments geforwardet. Dann ist es so, dass ab dem Moment, wo du die Onion auf den Weg schickst, in der die HTLCs kodiert sind, du keine Kontrolle mehr über den Zahlungsvorgang hast. So, das heißt, wenn jetzt der Zahlungsvorgang über, sagen wir mal, drei, vier Hops bis zum Ziel geht und der dritte Hop fängt einfach an, die Onion nicht weiter zu forwarden, ja, dann ist halt doof. Weil du kriegst keine Fehlermeldungen, du kriegst kein Warten, du kriegst gar nichts. Du kannst natürlich den Zahlungsvorgang austimen lassen, aber naja, wir haben da durchaus viele Blockzeiten sozusagen oder viele Blöcke, die passieren müssen, bis das passieren kann. Und jetzt stellt man sich vor, du möchtest an der Kasse irgendwie für einen Lightning-Cocktail bezahlen. Ja. Und jetzt schickst du das Payment los und ja, an der Bar kommt nichts an. Das ist ein bisschen blöd. Und ja, dann wartest du. Und du wartest immer länger, weil was du nicht machen solltest, ist ein zweites Payment auf den Weg schicken, weil es könnte sein, dass beide ankommen. Und was viel cooler wäre, ist, wenn du das Payment abbrechen könntest. Und das wird deutlich einfacher, wenn wir Schnurrsignaturen haben und sogenannte Cancelable Payments implementieren können. Genau, wir würden das im Zweifel ohne hinkriegen, aber da wir tendenziell alle glauben, dass Schnurr auf Bitcoin-Ebene aktiviert wird, warten wir im Moment sozusagen darauf, dass es passiert. Und dann, glaube ich, sehen wir nochmal eine ordentliche Menge an Veränderungen am Protokoll, die das Protokoll deutlich besser und angenehmer und nutzerfreundlicher machen.
Ja, da tut sich ja schon einiges. Also da gibt es ja schon BIP-Nummern für die einzelnen Proposals zu Schnorr und Taproot. Ich glaube, da reden wir später auch noch ein bisschen drüber, wenn ich so da drauf schaue. Aber jetzt mal eine Frage aus der Community. Und zwar gab es da eine Diskussion letztens, wer den Bitcoin alles benutzen darf. Und da ging es halt darum, dass irgendwie Steven Rivera von einer Frau von irgendeinem Mitglied von einer identitären Gruppe oder so, da muss ich auch schon mal googeln, wer das sind. Es sind anscheinend irgendwie rechtsnational oder, also ich weiß es nicht, stand jedenfalls auf Wikipedia. Und er hat da irgendwie einen Tweet von der retweetet und dann hieß es irgendwie, Nazis nutzen Bitcoin. Aber hier hätte ich mal eine Frage an dich, René. Ich meine, wir können das ja nicht verhindern, wer Bitcoin benutzt. Egal, ob das jetzt Mörder oder Nazis sind oder wer möchte was dazu sagen.
Ich werde mich gleich noch vor die Frage davor dranhängen. Also Bitcoin ist natürlich Geld für Feinde, Geld für jeden, ist ein neutrales Netzwerk. Aber mich würde auch interessieren, was René zu diesen politischen Ängsten und politischen Fragen zu sagen hat. Denn René, ich glaube, du bist ja Teil der Piratenpartei, richtig?
Ja, es ist spannend, dass du das gerade ansprichst. Also, weil ich hatte gerade schon genau also dieses Thema sozusagen auf dem Schirm zu sagen. Also, ich war ja mal für die Piraten der Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl. Und ich glaube, die Piraten, jetzt muss man aufpassen, ne? Also, ich habe ja keine Funktion mehr für die Piraten, da darf ich also nicht für sprechen, ja. Aber ich glaube, die Piraten haben grundsätzlich die Idee, dass Technologie auf einer gewissen Art und Weise neutral ist. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass man ignorieren soll, was mit Technologie passiert, aber erstmal ist Technologie Infrastruktur und dann hat man sozusagen, kann sie erstmal genutzt werden von jedem Menschen. für gute und für schlechte Sachen. Und das sind Sachen, ja, da glaube ich auch dran. Ja. Und ich habe da auch schon mal also wirklich hautnah Erfahrungen gemacht in einem Setting, wo ich im Lehrkontext Menschen beigebracht habe, wie bestimmte Sachen im Internet funktionieren. Und diese Menschen haben mehr oder weniger vor meinen Augen das genutzt, um damit, ich sag's jetzt mal auf gut Deutsch, Scheiße zu bauen oder Sachen zu machen, die, wenn sie verfolgt worden wären, noch einfach kriminell gewesen wären. Und ich war ziemlich schockiert, weil ich wollte eigentlich sozusagen eine Technologie rüberbringen, erklären und ja, Menschen sind auf die Idee gekommen, das zu tun. Und das hat mich damals also wirklich in eine fast schon sehr tiefe Glaubenskrise gebracht. Wie wichtig ist Bildung? Wie weit kann Bildung gehen? Das sind einfach ethische Fragen, die sich erstellen. Und ich habe für mich die Antwort gefunden, dass ich gesagt habe, also ein Messer brauche ich in der Küche, um Essen zuzubereiten. Ich kann mit dem Messer auch Lebewesen töten. Ja. Deswegen sollte nicht das Messer verboten werden, sondern das Töten ist verboten. Beziehungsweise bei Menschen ist es verboten, bei Tieren ist es ja nicht so. Genau, und das ist, glaube ich, so ähnlich, wie ich das auch bei Bitcoin sehe. Also Bitcoin ist offensichtlich Open Source Software, es ist offensichtlich unter einer offenen Lizenz. Wir sprechen davon, dass es permissionless und censorship resistant ist. Und damit kaufen wir uns automatisch ein, dass jeder Mensch mit jeder unterschiedlichen Agenda Bitcoin verwenden kann. Das ist part of the game und Teil des Deals, ob uns das gefällt oder nicht.
Ja, also ich sehe das ja genauso. Wir sprechen ja von Bargeld hier auch teilweise. Und ich glaube, ganz viele Leute haben auch ein Problem damit, dass unser Bankensystem praktisch jetzt so reguliert ist, dass Banken eben bestimmten Leuten es verbieten können, Zahlungen zu verwenden. Aber das führt ja dann oft dazu, dass WikiLeaks eben auch keine Zahlung mehr bekommt. Deshalb haben wir ja Bitcoin. Also, naja. Du kannst nicht das eine haben und das andere nicht, das geht halt nicht. Okay, jetzt gehen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar Lightning Torch 2 wurde begraben. Gigi, ich glaube, du weißt da was davon. Ich habe es irgendwie so mitbekommen. Das war doch vor ein paar Wochen, dass da jemand über Tippen.me das Zeug an Jack geschickt hat, oder?
Fühlt sich an wie ein paar Wochen, ja, weil es ist ja in der Bitcoin-Welt, aber es war erst vor ein paar Tagen, glaube ich.
Vor ein paar Tagen war das, okay.
aber die Lightning Torch 2, ja, also Odlonaut hat eben wieder eine Lightning Torch gestartet, ein Jahr nach der ersten, und die ist leider relativ schnell wieder erloschen. Sie hat zwar in Windeseile sehr viele Länder bereist und sehr oft die Hand gewechselt, aber sie wurde auch mehrmals gestohlen, leider. ich glaube insgesamt 6-mal gestohlen und 6-mal auch wieder neu aufgeladen. Ich habe mir kurz rausgeschrieben, das erste Mal hat Jimmy Hommer wieder ist aus eigener Tasche bezahlt, dann Giacomo Succo, Kalle Rosenbaum, also relativ bekannte Namen. Crypto 49ers hat es gleich 2-mal aus eigener Tasche die Torch wieder entzünden und Simon Thoner das letzte Mal und eben der letzte Geniestreich, der die Torch im Ende dann begraben hat, war, ich habe den User jetzt nicht bei der Hand, aber der hat gemeint, es wäre eine gute Idee, über den Tipping-Me-Bot, die an Jack, also an Jack Dorsey von Twitter und Square Fame zu schicken, weil er hatte letztes Jahr ja auch die Torch. Er hat sie von Matt O'Dell bekommen, aber das war damals eine direkte Transaktion und so funktioniert das natürlich nicht. Und die Torch wurde offiziell, ich glaube, gestern oder vorgestern von Holonaut begraben. Also schauen wir mal, ob nächstes Jahr wieder was passiert. Aber ja, ein interessantes Experiment, wie ich finde, auch wenn es nicht mehr so ganz den Furore erzeugt hat wie beim ersten Mal, wo das noch ganz neu war. Aber man sieht eben auch, es ist ein ja, eben ein neutrales Protokoll und man kann damit Geld um die ganze Welt schicken.
René, du hattest sie doch bestimmt auch schon mal, oder?
Beide Male, ja klar. Beide Male schön funktioniert. Ich würde hinzufügen, dass es dieses Mal eigentlich besser funktioniert hat, ne? Also beim letzten Mal war es ja so, naja, es waren halt gerade viele Custodial Wallet Solutions draußen, das Tipping.me war neu und das war irgendwie gerade so genug, dass es jeder mitmachen konnte. Aber wenn man dann wirklich geschaut hat, wie viele Lightning-Nodes beteiligt waren, dann hielt sich das so ein bisschen in Grenzen, weil es halt doch immer wieder irgendwie bei der Node von Wallet of Satoshi gelandet ist oder immer wieder irgendwie bei Tipping.me oder anderen Custodial Solutions. Und mein Eindruck war, dass es dieses Mal sozusagen tatsächlich mehr durchs Lightning-Netzwerk gegangen ist. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es insgesamt viel schneller gegangen ist, was zeigt, dass die Nutzerinnen und Nutzer mündiger geworden sind. Ja, und dass es einfach sozusagen besser geworden ist. Dass sie so oft gestohlen wird, ist natürlich ein Desaster. Man überlegt, wie Leute so drauf sind. In mehrere Richtungen, ne? Also, weil die Idee war ja schon bei der Lightning Torch, dass ich demjenigen, der die Torch bekommt, irgendwie vertrauen sollte. Deswegen ist es auch eine völlig absurde Idee, die einfach mal sozusagen blind an Jack Dorsey zu schicken. Und das ist halt schon schade, dass da sozusagen innerhalb der Community, wie soll ich sagen, Regulierung nicht so gut klappt, ja.
Ja, die totale Anarchie funktioniert nicht immer. Aber es hat trotzdem relativ gut geklappt, würde ich sagen. Und ich bin auch immer noch überrascht von der ersten Lightning Torch. Da hat das ganz wunderbar geklappt. Und ein zweites Shoutout, ein zweites News-Item von Holonaut. Und zwar hat er diese Woche Citadel 21 gestartet, zusammen mit Bitcoin Katja. Und das soll ein Bitcoin Culture Hub werden. Also ich bin da mal gespannt. Das ist alles noch ganz neu. Citadel21.com und CTDL21 ist der Twitter-Handle. Und da wollen die beiden quasi so das Beste vom Besten aus der Bitcoin-Kultur rausziehen und dort hervorheben. Ich bin deswegen gespannt, weil das schon mehrere Personen, glaube ich, probiert haben und das immer wieder auf Widerstand stößt, wenn eben jemand für Bitcoin sozusagen sprechen will oder sehr stark in der Bitcoin-Welt auch eine Kuration machen will. Aber Hodlonaut ist natürlich heiß geliebt. René, wie siehst du das vielleicht mit Kuration und für Bitcoin sprechen? Gute Idee, schlechte Idee?
Naja, ich meine, es darf ja jeder ein Magazin starten oder eine Kuration starten und tun und lassen, was der oder die Person möchte. Und ich glaube, die Community kann dann entscheiden, ob sie das gut findet oder nicht. Was ich schon grundsätzlich erlebe, ist, dass in der Bitcoin-Community ein sehr starkes, und ich glaube, die Bitcoin-Community ist da übrigens nicht speziell, also ich glaube, das gilt in vielen anderen Bereichen auch, ein sehr starkes Annehmen von Reputation ist. Also wenn jemand irgendwie sich für die Community verdient gemacht hat und startet dann was, dann gucken viele Leute auch sehr schnell dahin und sagen, oh super, dann machen wir erstmal mit. Und dann kann das natürlich sozusagen eine sehr starke Stimme werden, ja. Das hat ja, glaube ich, in der Vergangenheit, da war ich noch nicht so ein Mitglied in der Community, kann da nicht so viel sprechen, aber ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen zu diesem ja, komischen Skalierungsdebatte und Krieg mit den möglichen, ja, Alternativen möchte ich es gar nicht nennen, weil die ja nicht funktionieren, aber geführt hat, wo ja auch Menschen, die einfach, ja, ich sag mal, ein sehr großes Sprachrohr hatten, ja, das versucht haben zu nutzen. Und ja, von daher glaube ich, ist da so eine gewisse Skepsis in der Bitcoin-Community, wenn Menschen sowas starten. Ja, aber das ist ja nicht unbedingt ungesund.
Nee, absolut, bin da absolut deiner Meinung. Und mir fällt auch gleich der Spruch ein von Matt Odell. Wir dürfen ruhig Helden haben in der Bitcoin-Welt und Idole haben. Aber falls die quasi gegen den Hive-Mind sich auftürmen, so wie das auch eben bei der Scaling-Debatte schon war, dann muss man diese Idole eben auch köpfen und köpfen können. Und das finde ich sehr passenden Spruch. Also, that's what we do in Bitcoin, we slay them. Und das ist schon mehrmals passiert. Also man darf gespannt sein, wo das Projekt hinführt. Es gibt auch noch ein weiteres Buchprojekt. Wir waren ja schon bei Mastering the Lightning Network. Und es gibt aber noch ein weiteres, was diese Woche zum Vorschein kam, und zwar von Eric Voskoil. Der bringt ein Buch raus mit dem Namen Crypto Economics. Und das ist mehr oder weniger der ganze Inhalt von hauptsächlich von ihm kurierten LibBitcoin-Wiki. Ich kann das LibBitcoin-Wiki generell eigentlich empfehlen. Es ist eine ganze Schar an Paradoxas und Fallacies und sonstige relativ interessante, etwas ausgefallene Artikel, sage ich jetzt einmal, die Eric da verfasst hat und auch kuriert. Und er bringt das jetzt eben auch als Buch raus und man kann das dann auch erwerben. Bist du bekannt mit dem LibBitcoin-Wiki?
Ich habe wohl schon mal den einen oder anderen Artikel gelesen und ich habe auch LibBitcoin wohl schon mal verwendet. Aber ich bin kein jetzt Power-Nutzer oder jemand, der das irgendwie im tagtäglichen Leben die ganze Zeit verwendet. Ich glaube allerdings, dass es ein ziemlich starkes und gutes Projekt ist von dem, was ich gesehen habe, aber es hat sich halt bisher einfach nicht so wirklich für mich ergeben, das in meinen Alltag stärker zu integrieren, was eigentlich ein bisschen schade ist. Ja. Und von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ein Buch rauskommt, wobei ich glaube, da geht es ja nicht so sehr um die Dokumentation von LibBitcoin, sondern von den, ich sag mal, weiterführenden Sachen, so wie du das gerade beschrieben hast. Müsste man mal vielleicht Eric selbst oder James Chiang befragen. James spricht ja gut Deutsch offensichtlich.
Ja, da hatte ich noch eine Frage zum James. Wir haben ja zusammen mal einen Kurs gemacht, René, glaube ich, bei ihm. Online. Kann das sein? Also ich weiß, dass also du dabei warst.
Ich hatte damals mitgeholfen, den Kurs, sage ich mal, zu auditen. Ne? Also James hatte mich gefragt, René, kannst du dir das irgendwie angucken und mir Feedback geben? Und ja, genau. Ich wusste jetzt nicht, dass du auch dabei warst.
Ich habe eher zugehört. Ich habe eher den meisten zugehört, aber es war wirklich ein guter Kurs und es ging auch in die Tiefe und auch mathematisch. Ich glaube, du hast ja Mathematik studiert, René, richtig? Soweit ich weiß.
Ich bin Mathematiker, ja. Das ist auch sehr schön und gut so.
Ja, und da ging es halt dann schon in die Tiefe von der Mathematik her und dann habe ich mir da etwas zurückgehalten. Also das war dann, wenn ihr euch da unterhalten habt. Aber es war ein richtig guter Kurs. Oh, hat mir gefallen. Ich glaube, der ist sogar noch online, die ganzen. Ich glaube aber nicht frei zugänglich, glaube ich, nur für die, die da eben dabei waren. Okay, gehen wir mal, was haben wir denn als nächsten Punkt? Coronavirus haben wir noch auf der Liste stehen.
Wir haben drei Items aus dem Meatspace sozusagen. Ganz schnell, es gab ein News-Item bezüglich dem Coronavirus, und zwar führte der angeblich zu einer temporären Schließung einer Bitcoin-Mine. Und also in China natürlich. Und da gibt es einen Report von jemandem, der eine Mine betreibt, und der hat eben geschrieben, dass die Polizei gekommen ist und die Authorities ihn gezwungen haben, alles niederzuschließen. fand ich irgendwie lustig, das in diesem Zusammenhang zu sehen. Lustig ist vielleicht das falsche Wort, aber das ganze Internet brennt ja lichterloh dank dem Coronavirus, und es scheint auch Auswirkungen zu haben auf gewisse Teile der Bitcoin-Infrastruktur zumindest. Und dann haben wir noch zwei, außer Markus, du oder jemand hat da noch einen Kommentar dazu.
Das hat doch mich jemand gefragt letztens, ob der Coronavirus jetzt Auswirkungen auf Mining hat. Ich habe mir das gar nicht so vorstellen können, weil die Dinger laufen ja eigentlich auch ohne Menschen, oder? Keine Ahnung. Ja,
man muss es wahrscheinlich schon etwas betreuen und braucht ein paar quasi Sysadmins.
Ich hab mir die Frage gar nicht gestellt, aber das hat, glaube ich, jemand bei uns in unserer Telegram-Gruppe hat dann gefragt, ob das irgendwie Auswirkungen hätte oder so.
Aber ich will da jetzt auch nicht unnötig irgendwelchen Pfad verbreiten. Man wird sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Und dann haben wir noch zwei News aus der Schweiz, und zwar einmal von Shift Crypto. Die haben ein neues Packaging rausgebracht mit der Bitbox Tab, nennt sich die. Und zwar ist das ein sogenanntes Tamper-Evident Packaging, das jetzt in die Alpha-Phase geht. Und laut ihren eigenen Tests, also die haben das mehreren, ich nenne es jetzt einfach mal Security Researcher, in die Hand gedruckt, und ob man das Ding aufbrechen kann und wieder so verschließen kann, ohne dass man es sieht. Also da geht es um Supply Chain Attacks, dass wenn man sich seine Hardware Wallet mit der Post kommen lässt, dass man sich auch sicher sein kann, dass da niemand auf dem Weg irgendwie das Ding aufgebrochen hat und etwas Blödsinn damit gemacht hat. Und das scheint relativ gut bis jetzt zu funktionieren. Also das ist noch in der Entwicklungsphase, aber eine willkommene Entwicklung aus unseren Schweizer Nachbarn.
Gigi, ganz kurz zu dem, geht es da darum, jetzt haben wir mal gesehen, dass da Kügelchen reinkommen, dann wird das Vakuum verschlossen und wenn du das einmal aufmachst, dann verschieben sich ja diese Kugeln oder der Inhalt, ja? Und die machen halt von diesem vakuumverschlossenen Teil ein Foto und schicken es dir per E-Mail und du kannst praktisch dieses Foto dann mit dem, was zu dir per Post gekommen ist, vergleichen, oder? War das das?
Genau, und die Idee ist auch, das quasi mit einem Smartphone-App dann zu koppeln, dass du einfach eben dein Smartphone über die Verpackung hältst und die dann sagen, okay, das ist genau so aus dem Lager rausgegangen oder genauso aus der Fabrik rausgegangen, und das scheint keiner aufgemacht zu haben. Also da gibt es mehrere solche sogenannten Fingerprint-Techniken. Da gibt es auch Verpackungen, die eben so Glitter verwenden und so, ja, die Tamper-Evidence-Seals, die man kennt, wenn das so, also man kennt das von verschiedensten Elektronikartikeln, wie sowas aussieht, dass man eben auch ganz leicht sieht, dass das aufgeschnitten oder aufgebrochen wurde. Und das ist so die generelle Idee, ja.
Okay, ja.
Ja, und wir haben noch eine weitere News aus der Schweiz, und zwar eine Folgeregulierung, die Cryptocurrencies betrifft. Also da geht es hauptsächlich natürlich wieder einmal um Geldwäsche und sonstige Dinge, die man da verhindern will. Und zwar soll das eine neue, schlanke Verordnung werden, die sogenannte FinEC. Das ist eine Folgeregulierung der FINMA, ist lauter schöne Abkürzungen, wie gesagt, eben für die Schweiz relevant. Und man will da auch den Schwellenwert senken von derzeit 5.000 Franken auf 1.000 Franken. Also es wird da auch weiterhin an der Schraube gedreht, und man kann nicht unbedingt mit seinen Fiat On- und Off-Ramps machen, was man will. Das ist eben alles ja, monetär begrenzt. Ist, glaube ich, inzwischen mehr oder weniger in jedem Land so. Und ja, dann haben wir noch, wie wir schon
Warte
am
mal ganz
Anfang,
kurz,
ja.
Gigi, da hätte ich noch eine Frage an René, weil der René ist ja sozusagen nicht nur Lightning-Experte, sondern auch Politiker oder Ex-Politiker.
Stimmt.
René, weißt du, wie das so abläuft in der Politik, wie solche Gesetze zustande kommen und wer da seinen Einfluss geltend macht und was kannst du als Politiker denn da überhaupt machen oder hast du einen großen Einfluss als Politiker, weißt du das?
Naja, also für die Schweiz kann ich da jetzt nicht reden, aber in Deutschland kenne ich wohl den politischen Prozess ein wenig. Kann dazu aber auch sagen, dass ich natürlich nie in einem Parlament gesessen habe und von daher sozusagen nur begrenzt viel weiß. Mir ist allerdings bewusst, dass im Parlament Entscheidungsprozesse ähnlich ablaufen wie, ich sag mal, innerparteilich bei der Gestaltung von einem Parteiprogramm oder Entschlussfindung. Und das sind, ich sag mal, am Ende des Tages ziemlich, ich tue mich gerade schwer damit zu sagen, komplexe Prozesse, weil ich kann sie im Prinzip leicht aufschreiben, ja. Aber es sind trotzdem sozusagen sozial gesehen komplexe Prozesse, wo versucht wird seitens der Politikerinnen und Politiker, ja, das Gehör der Gesellschaft zu finden. Es ist ja völlig utopisch anzunehmen, nur weil wir irgendwie, keine Ahnung, 700 Menschen im Bundestag haben, dass da selbst mit den Mitarbeitenden, die an jeden Bundestagsmandaten gekoppelt sind, Expertenwissen zu allen Sachen vorhanden ist. Ne? Und also Man stellt sich das immer so schön vor, dass man sagt, also man müsste jetzt eigentlich nur mal sozusagen die Experten ins Parlament wählen und dann könnten diese Menschen gute Policies machen. So einfach ist es, glaube ich, nicht. Sondern es wird halt versucht zu erkennen, was sind die Interessen in der Gesellschaft. Also das ist ja zum Beispiel einer der Sachen, wo viel Kritik immer sehr leicht und schnell entsteht. Das heißt also, Lobbyismus ist was ganz Schlimmes und ganz Schlechtes. An und für sich ist Lobbyismus erstmal eine super gute Sache. Sie ist nur dann problematisch, wenn sie korrupt ist. Und das ist, glaube ich, viel zu häufig der Fall. Aber dass Politikerinnen und Politiker gucken, was sind die einzelnen Stakeholder in einem bestimmten Szenario und was sind die Interessen und versuchen, denen zuzuhören und mit denen zu reden und dann zu gucken, wie man gute Regeln für das gesellschaftliche Miteinander findet, das ist doch eigentlich ganz okay, ja.
Aber wenn ich mir so anschaue, was da in Richtung Blockchain getan wird oder welche Leute da mitarbeiten, dann habe ich ja oft das Gefühl, dass man dann nicht mit den Experten redet, sondern da werden auf einmal Politiker, die in der Partei sind, halt wie der CDU oder so, da fällt mir der CDU-Abgeordnete ein, weiß seinen Namen jetzt nicht, der dann auf einmal aus dem Nichts auftaucht und dann Blockchain-Experte ist der CDU. Werden da nicht irgendwie Experten kreiert, die gar keine sind?
Naja, ich glaube, es geht nicht darum, dass man jetzt einen Experten kreiert, damit man einen Experten hat, sondern in der Politik wird irgendwie wahrgenommen, dass so ein Thema wie Blockchain jetzt zu bearbeiten wäre, ja, warum auch immer, was da die Strömungen sind. Und jetzt muss sich halt jemand drum kümmern im Parlament. Das wird dann tendenziell jemand aus dem digitalen Ausschuss sein. Und jetzt landet das Thema bei einem Politiker oder bei einer Politikerin auf dem Schreibtisch. Das kann sein, weil sich die Person tatsächlich proaktiv für das Thema interessiert, kann aber auch einfach sein, dass es wirklich einfach jetzt bei der Person landet. Ja? So, und die Person muss jetzt sozusagen, hat den Job und die Aufgabe rauszufinden, was wären jetzt gute Lösungen. Und was die Politik dann für gewöhnlich macht, ist, dass sie ja versucht, den Dialog mit der Öffentlichkeit herzustellen. Also wenn man sich jetzt anguckt, wie das in Deutschland gelaufen ist, dann wurde das Thema Blockchain als ein Thema für die digitale Agenda auserkoren. Es gab eine sogenannte Blockchain-Strategie. Und da hatten Menschen die Gelegenheit, Feedback zu geben zu dem, was da angedacht war. So, und was ich in der Bitcoin-Community erlebt habe, ist, dass die meisten Menschen gesagt haben, das muss ich mir nur durchlesen, das ist völliger Quatsch. Ich habe von niemandem gehört, der gesagt hat, okay, ich habe das mal zusammengefasst, ich habe da mal ein Positionspapier zu verfasst, und habe mal das Feedback gegeben. Jetzt muss man auch sagen, wenn eine Einzelperson so ein Positionspapier als Feedback an Politiker zurückspiegelt, dann hat das natürlich nicht so ein Gewicht, als wenn jetzt ein ganzer Interessensverband das macht, weil natürlich auch klar ist, ist, dass ein Interessensverband halt einen internen Abstimmungsprozess und ein gewisses Know-how hat und damit vielleicht ein bisschen mehr Qualitätssicherung, als wenn das eine Einzelperson macht. Gut, sowas haben wir in Deutschland nicht so wirklich und deswegen haben wir uns da nicht groß dran beteiligt und dann finde ich aber, dürfen wir uns hinterher auch nicht wundern, wenn es in der Blockchain-Strategie der Bundesregierung zu Beschlüssen und zu Richtungen kommt, die uns in der Bitcoin-Community nicht gefallen. Ja, wir hatten ja die Chance mitzumengen.
Da hätte ich noch eine Folgefrage dazu. Das ist ja, das wird mich jetzt interessieren. In den USA habe ich ja das Gefühl, dass es da, das ist ja die United States of America, dass es viel mehr Staaten gibt, die dort eben ihre eigenen Gesetze zu dem Thema haben. Und wie man dann sieht, ist New York halt sehr restriktiv und verbietet eigentlich fast alles. Und dann hat man so Staaten wie Utah, die da genau den anderen Weg gehen. Glaubst du, dass es vielleicht besser wäre für Deutschland, wenn das auf lokaler Ebene, Bundesebene gemacht wird und wo verschiedene Bundesländer andere Wege gehen und man sieht, welches besser funktioniert und sich das dann durchsetzt?
Puh, keine Ahnung, das kann ich dir nicht wirklich sagen. Ich meine, Deutschland ist kleiner als Amerika. Deutschland ist auch, glaube ich, ein bisschen anders organisiert von dem Aufgaben- und Kompetenzbereich, den die Bundesländer haben im Vergleich zu den Staaten in den USA. Dass jetzt zum Beispiel New York eher restriktiv mit solchen Sachen umgeht, wo halt auch ein Großteil der Finanzindustrie und des Finanzwesens sitzt, kann ich mir schon plausibel vorstellen. Mein Gefühl ist, wenn ich mir angucke, dass es schon auf Bundesebene jetzt schwierig zu sein scheint, wirklich an gute Expertinnen und Experten zu kommen, die bei so einer Regulation mitmengen, kann ich mir vorstellen, dass es eher problematisch ist, wenn man das jetzt noch auf jedes Bundesland oder noch am besten auf kommunaler Ebene macht. Also da erscheint mir sozusagen der deutschlandweite Ansatz plausibler, aber ich habe da keine starke Meinung zu.
Okay, danke. Gigi, was haben wir denn noch? Technical News.
Ja, wir haben noch ein paar Technical News. Und zwar haben wir das schon am Anfang angesprochen, dass wir noch mal kurz über Schnorr und Taproot sprechen werden. Und zwar ist diese Woche ein E-Mail die Runde gegangen, beziehungsweise mehrere E-Mails an die Bitcoin Developer Mailingliste. Und diese E-Mails waren von einer anonymen Developer-Gruppe, die ihr Bestes gegeben haben, um ein mehrteiliges Feedback für das Taproot-Proposal zu verfassen. Und die wollen etwas an den Tag legen, ihre Meinung quasi da teilen, dass es vielleicht nicht der beste Weg ist, das alles unter einmal abzugraden und quasi dieses Taproot-Upgrade aufzuteilen in mehrere kleine Schritte. Sie haben geschrieben, dass die Annahmen, die getroffen wurden, nicht unbedingt so stimmen müssen, dass die erdachten Use Cases wirklich die generellsten, die meisten Use Cases sind, sozusagen. Und sie sind trotzdem ein großer Freund von Schnorr und Taproot und dem Proposal und haben quasi jetzt die Gelegenheit genutzt, da das ja offiziell in den Draft-Status gekommen ist, um da auch auf offiziellem Wege eben ein längeres Feedback zu schreiben. Und diese Developer-Gruppe, die will eben einen anderen Pfad vorwärts beschreiben, wie man eben diese Taproot Family of Changes, wie sie das nennen, umsetzen kann. Und das würde dann in drei separate Soft Forks resultieren. Also einmal für die Merkle Branch Witnesses basierend auf Taproot. Das nächste wäre dann ein Soft Fork für die Schnorr Signatures. Und das dritte wäre dann ein separater Folge-Soft Fork, was Taproot und Graftroot aktiviert. Und somit, wenn wir schon einen Experten bei uns haben, René, was sagst du zu diesem Vorschlag? Was sagst du zu dieser Kritik? Hast du dir das im Detail angesehen?
Naja, also ich habe die E-Mails gelesen. Ich stecke von vornherein nicht ganz so tief in der ganzen Taproot-Diskussion drin. Also ich meine, wenn ich als Entwickler eine Software mitmache wie Bitcoin oder dem Lightning-Netzwerk, dann ist das ein so umfangreiches Ding, da kann ich sozusagen unmöglich in allen Themen drinstecken. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, ich glaube, in der ersten E-Mail war das, wo sie irgendwie die Frage gestellt haben, also wie gut ist eigentlich der Krypto-Part von Schnorr gereviewt. Also sie sagen dann irgendwie auch, also keiner von uns persönlich fühlt sich jetzt sozusagen gut damit, die Kryptographie in Schnorr zu reviewen. Und sie fragen sich, wie groß ist die Menge an Menschen, die da wirklich ein gescheites Review gemacht haben und es nicht nur irgendwie acknowledgen, weil sie halt den Developern vertrauen. Und das fand ich irgendwie eine sehr spannende Aussage. Also wenn ich mich dazu berufen fühle, ein so umfangreiches Feedback abzugeben und das dann auch noch anonym mache und gleichzeitig sage, aber eigentlich habe ich mir, also ich traue mir nicht mal zu, an der Stelle ein Review zu machen, dann frage ich mich, wie viel ich da eigentlich wirklich zu sagen habe oder sagen sollte. Umgekehrt finde ich die Frage allerdings auch sehr gut und wichtig. Ich möchte das jetzt nicht sozusagen nur in eine Richtung schieben. Tatsächlich ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass viele Menschen in dem Review-Prozess teilnehmen. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, ähnlich wie diese Gruppe das beschreibt, dass es Menschen gibt, die sich das wirklich im Detail anschauen. Ja, schwierig, wirklich schwierig.
Ja, an dieser Stelle vielleicht, ich stimme mit deinen Aussagen da überein. Also ich bin auch der Meinung, dass Je mehr Augen, desto besser. Da gibt es auch den schönen Spruch. Ich weiß nicht mehr genau von wem. Aber given enough eyeballs, all bugs are shallow. Also wenn nur genug Menschen draufschauen, dann findet meistens jemand den Fehler. Und an dieser Stelle sei noch gesagt, falls wir ein paar Zuhörer haben, die wirklich sehr technisch versiert sind und sich in diesen Review-Prozess auch einarbeiten wollen, es gibt nach wie vor von John Newberry diesen Bitcoin Core Pull Request Review Club. Und da geht es jetzt auch ans Eingemachte, soweit ich weiß. Ich glaube, die konzentrieren sich zurzeit auch sehr stark auf Schnorr und Taproot und auf die Proposals, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber das ist auf jeden Fall der Weg, wie man dazu zum Code findet und auch an den Änderungen mit vernünftig mitwirken kann. Auf jeden Fall eine Sache, die man sich anschauen kann, wenn man die nötige Zeit, das nötige Sitzfleisch und das nötige Know-how dazu hat, ist natürlich ein etwas langwieriger und intensiver Prozess. Markus, hast du noch Kommentare zu diesem Thema? Nein, ich glaube,
Halt, nee,
Markus.
warte mal, ich habe
Ah,
mich
doch.
gemutet. Man sollte halt erstmal unmuten und dann reden. Ja, also ich habe es mir vorher durchgelesen und das übersteigt ganz ehrlich meinen Horizont. Ich musste ihnen da vertrauen. Wie ich das schon vorher gesagt habe beim Lightning-Netzwerk, ich bin da eher auf dem Level, dass ich das halt benutze und mit dem interagiere. Aber das ist nicht mein Level. In
Aber ich
dieses so in die
glaube,
Tiefe zu gehen.
da bist du in guter Gesellschaft. Ich glaube, es geht allen in Bitcoin mehr oder weniger so. Bekannterweise gibt es ja auch immer wieder Aussagen von den größten Core-Developern und die sagen, sie haben sich noch nicht einmal mit Lightning beschäftigt und haben keine Ahnung davon. Und wie René schön vorhin gesagt hat, man kann sich wirklich nur auf eine Sache konzentrieren. Und ich glaube, der ganze Umfang von Bitcoin ist schon viel zu breit gefächert und viel zu tief in den eigenen Sparten, dass man kann sich nicht mehr überall auskennen, meiner Meinung nach, wenn man sich allein schon auch, um ein ganz anderes Thema mal zu nennen, auch Mining ansieht und was man da alles über verschiedenste Mining-Pool-Protokolle und andere Block-Propagation-Protokolle und sonstige Dinge, von der Hardware ganz zu schweigen, sich auskennen muss, da wird einem schon wieder schwindelig. Ich habe noch, ja, René, bitte.
Ich finde, das ist eine ganz wichtige und auch spannende Diskussion, ne? Also in der Bitcoin-Community ist ja immer sehr berühmt, don't trust, verify. Und also ich kenne viele Menschen, die mir diesen Spruch schon irgendwie an den Kopf geworfen haben. Und ich kenne kaum jemanden, der die Kernfunktion seines Bitcoin-Wallets mal geverified hat, bevor die Person dann Bitcoins an diese Adresse geschickt hat. Was ja, wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel diese Phishing-Attack bei Electrum gelaufen ist, dazu führt, dass sie halt nicht an eine Adresse geschickt werden, wo man auch den privaten Schlüssel kontrolliert. Und ich finde es schon irgendwie echt schade zu sehen, wie viele Menschen Bitcoin verwenden, aber nicht in der Lage sind, wenigstens im Kern zu überprüfen, dass wenigstens die Adresse, an die sie die Sachen geschickt haben, stimmt. Und dass sie tatsächlich die Kontrolle über diese Adresse haben. Das würde ich mir schon wünschen, dass das mehr wird. Ja. Zumal man jetzt nicht, sage ich mal, die tiefsten Programmierkenntnisse dafür haben muss. Genau, aber ich kann natürlich sozusagen keinem Menschen vorschreiben, wie er oder sie mit ihrem Geld oder von mir aus auch Kryptovermögen umgehen.
Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich habe da noch eine Kleinigkeit dazu zu sagen. Ich habe mir da auch schon mehrmals den Kopf darüber zerbrochen und habe da auch darüber geschrieben in Reflections of Don't Trust, Verify. Also ich glaube, man muss auch immer irgendwo sich eingestehen, dass man irgendwo eine Grenze ziehen muss. Irgendwann kommt die Grenze, wo man sagen muss, okay, und diesem Chip zum Beispiel muss ich vertrauen oder diesem Hardware-Modul muss ich vertrauen oder diesem Compiler muss ich vertrauen oder diesem Linker muss ich vertrauen oder dieser mathematischen Kurve muss ich vertrauen. Also du als Mathematiker, weißt da ja auch Bescheid, dass es verschiedenste schon mathematische Backdoors gegeben hat und irgendwo ist ja dann auch die Grenze. Man muss ja auch darauf vertrauen, dass das Discrete Log Problem NP-hard ist zum Beispiel und schwer zu lösen ist. Und verstehst du ungefähr, auf was ich hinaus will? Also ich glaube, bei jedem liegt nur irgendwo die Grenze woanders.
Also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich möchte anmerken, dass das Discrete Log Problem nicht NP-hard ist, sondern einfach nur umfangreich und komplex. Und da geht es auch nicht so sehr um Vertrauen, sondern mehr darum, dass wir annehmen, dass das Problem bisher noch kein Mensch gelöst hat oder dass wir keine Lösung kennen oder dass wir halt glauben, dass das Problem tatsächlich schwierig ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt Menschen vertraue, die mir gesagt haben, oh ja, das ist alles so, sondern das ist tatsächlich was, wir kennen es bisher einfach nicht besser. Ich meine, klar, das kann man mir jetzt auch glauben und mir in dem Sinne vertrauen, aber das ist sozusagen nochmal eine leicht andere Ebene. Aber ich bin ansonsten völlig bei dir, wenn du sagst, bei jedem ist da das Level an einer anderen Stelle und das ist auch gut so. Und ich meine, ich weiß auch nicht, wie mein Auto funktioniert. Also ich habe gar keins, aber wenn ich eins hätte, wüsste ich auch nicht genau, wie es funktioniert, außer dass ich halt irgendwie aufs Gaspedal drücken muss, um irgendwie loszufahren und auf die Bremse, um zu bremsen. Und das reicht mir dann auch als Endnutzerin und Endnutzer. Nur ich finde, dann sollte ich halt nicht so laut umhergehen und sagen, don't trust verify, sondern dann sollte ich einfach sagen, okay, also ich bin auch einer der Menschen, die einfach darauf vertrauen, dass das schon irgendwie seine Richtigkeit hat. Aber ich erlebe da so eine Diskrepanz, ja, wo man irgendwie eine sehr starke Meinung dazu hat, also dass bestimmte Sachen ja gar nicht gehen, weil also not your keys, not your coins und so, aber gleichzeitig wird doch eigentlich ziemlich blind an verschiedensten Stellen vertraut. Auch bei Hardware-Wallets, ja, weiß ich überhaupt nicht, was drin ist im Zweifel.
Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich bin mit meinen Komplexitätsklassen einem Mathematiker gegenüber natürlich sofort eingefahren und ins Fettnäpfchen getreten, aber als Informatiker kann ich mir das erlauben. Wir haben noch zwei kleine News-Items und dann sind wir durch und machen einen Deckel drauf, würde ich sagen. Ganz schnell, es gab mehrere MyNode-Updates, die waren sehr, sehr fleißig letzte Woche. Es gab gleich 5 neue Versionen von 0.1.86 bis 0.1.90. Es waren alles eigentlich kleinere Updates, hauptsächlich was Mempool-Space angeht, wo wir auch auf unsere eigene Node unsere Blockzeit auslesen für die Show. Und es gab ein Update von der relativ bekannten und beliebten Blockstream Green Wallet. Die gibt es jetzt in Version 3.3.3 und da gibt es jetzt Hardware Wallet Support für iOS. Und zwar wird der Ledger Nano X supported via Bluetooth. Und ich weiß nicht, Markus, du hast dir das genauer angesehen noch, glaube ich.
Ich habe es mir jetzt nicht genauer angeschaut. Ich habe es mir halt durchgelesen. Ich würde es jetzt nicht so verwenden. Ich verwende Blockstream Green gerne als Bitcoin-Wallet, wobei ich auch sagen muss, dass es in letzter Zeit kaum noch Verwendung findet, weil du fast nur Lightning-Wallets benutzt. Also ich verwende es kaum noch, also, aber ich finde die Wallet ist klasse und ich glaube, hier geht es ja auch darum, du kannst ja bei Blockstream Green kannst ja 2 aus 2 Multisig machen und Blockstream signed praktisch für dich die zweite Transaktion mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und jetzt kannst du aber für deinen Key, glaube ich, Ledger Nano X benutzen via Bluetooth. So funktioniert es, glaube ich. Du kannst jetzt nicht sagen, du signst jetzt praktisch die eine Seite der Multisig-Transaktion und dann mit dem Ledger Nano X die andere Seite, so wie ich es verstanden habe. Du kannst nur deine okay, und Blockstream unterzeichnet weiterhin die andere Seite. Und das kannst du ja einstellen in der App. Du hast, glaube ich, gar nicht eingestellt, Giga.
Nein, ich verwende es so gar nicht. Ich war überrascht zu sehen, dass es immer noch keinen Back-to-31 Support gibt, also für Native Segwit-Adressen. Kommt anscheinend bald, hat es geheißen, von Blockstream Green, von den Developern auf Twitter. Man darf gespannt bleiben. Ich bin immer wieder überrascht, wie lange das dann doch dauert bei verschiedensten Projekten, bis das implementiert wird. Verstehe ich natürlich auch, aber trotzdem.
Für mich ist Blockstream Green auch immer die Wallet, die ich Anfängern empfehlen würde. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, René? Was empfiehlst du Anfängern, wenn sie jetzt anfangen mit Bitcoin und irgendwie eine Wallet mal ausprobieren wollen.
Spricht wirklich viel dagegen, Bitcoin Core zu verwenden? Ich meine, kann man doch. Nein, okay,
Ja, ich.
Spaß. Also, ich verstehe schon, dass da eine kleine Barriere ist. Elektron finde ich ist eigentlich immer ganz brauchbar, vor allen Dingen der Desktop-Client finde ich ist eigentlich sehr transparent, was da passiert. Vor allen Dingen, dass man, das finde ich halt eigentlich schön, seine Transaktionen signen kann, auf einem USB-Stick speichern kann und dann geht man an einen Online-PC und sagt, guck mal hier, da ist meine Transaktion, die veröffentliche ich jetzt. Habe ich auch keine Keys auf meinem Online-PC. Das ist ja schön, ja, da habe ich so eine schöne Separation of Concerns. Ich habe natürlich ein riesen Privacy-Problem, was ich mir bei Elektro mit einkaufe, aber das sind ja so die Trade-offs bei Phoenix ja genauso, ja. War übrigens gerade sehr schön zu hören, dass die Aussage kam, ich verwende ja diese ganzen Bitcoin-Wallets gar nicht mehr so, weil im echten Leben verwende ich ja nur noch Lightning. Das ist genauso, wie das, glaube ich, langfristig sein wird.
Ja, also bei mir ist das auf jeden Fall, mir fällt halt auf, dass sie halt mit der eigenen Node und dann versucht man halt eigentlich immer mit Lightning zu bezahlen und diese Bitcoin-Transaktionen finden eigentlich hauptsächlich statt, wenn jemand Neues kommt und sagt, er möchte was über Bitcoin wissen, dann traue ich mir noch nicht so, ihnen dann jetzt gleich Lightning zu erklären, weil das ist dann zu viel auf einmal. Ja. Dann sage ich halt, okay, jetzt probier mal Blockstream Green und wenn Sie dann was Bitcoins irgendwie kaufen wollen, dann können Sie es von mir machen oder Sie gehen zu GetBidder. Das ist so meine Empfehlung, die ich dann rausgebe, weil dann haben Sie gleich Ihre Coins auf Ihrem Handy oder auf welcher Wallet auch immer und nicht auf der Exchange liegen. Also das ist so mein Go-To für Neulinge. Also
Ich finde es ja super, dass René Electrum genannt hat. Das ist nämlich der perfekte Segway zu unserem letzten Item. Er hat ja gemeint, die Transaktion dann zu seinem Online-PC bringen und dann broadcasten. Von Coldcard gibt es jetzt ein PSBT-Faker-Tool. Also da geht es um partially signed Bitcoin-Transactions. Und ich nehme mal an, René ist da auch ein Fan davon, wenn er schon für Einsteiger solche Dinge vorschlägt. Und das PSBT Faker Tool ist ein einfaches Programm, wo man eben partially signed Bitcoin Transactions zusammenbauen kann. Das funktioniert so, dass da einfach zufällige Inputs und Output-Adressen gewählt werden. Es geht bei diesem Tool nur, es ist quasi ein Developer-Tool, um eben gültige partially signed Bitcoin Transactions zu erstellen. Und das ist gerade erst gestern oder vorgestern released worden. Also es kommen auch immer mehr Developer-Tools zum Vorschein. Ich glaube, jeder einzelne kleine Baustein hilft. Und ich übergebe noch mal kurz an René. Mich würde interessieren, deine Gedanken zu partially signed Bitcoin Transactions und der Cold Card und den ganzen Geschichten.
Ich glaube, ich brauche da gerade noch ein bisschen mehr Informationen. Also, wenn ich jetzt irgendwie mehrere Outputs habe und ich baue mir eine Transaktion, wo ich halt viele dieser Outputs wende, aber nur ein paar Signaturen dran packe, dann kann ich ja mit der Transaktion insgesamt nicht viel anfangen. Also, warum würde ich das machen? Was ist überhaupt die Idee dahinter? Ich habe das irgendwie so an mir vorbeigegangen.
Ja, Multisig, oder? Ich glaube, ich kenne es nur als Multisig, Gigi, oder was macht man damit?
Also, so wie ich das verstanden habe, ist das eben ausschließlich ein Developer-Tool, um PSBT-Files zu generieren, die eben in sich abgeschlossen sind und die auch von einem PSBT-Signing-Tool dann auch wirklich gesigned werden können, ohne dass man die händisch erstellen soll. Also, es ist auf jeden Fall ein kleines Tool. Wir probieren auch nur auch immer diese kleinen inkrementellen Developer-Fortschritte auch hervorzuheben.
Ja klar, aber ist das jetzt irgendwie, damit ich Coinjoins irgendwie machen kann und nicht irgendwie mein Protokoll angewiesen bin und da sozusagen in Teilen das machen kann? Weil, also ich bin jetzt gerade auf der GitHub-Seite von dem Coldcard PSBT Faker und das sieht gerade nicht so für mich aus, als würde es da Multisig gehen, sondern es geht tatsächlich, habe ich so das Gefühl darum, wenn ich jetzt irgendwie verschiedene Adressen habe, dass ich von denen sozusagen gleiche Beträge nehme und dann eine schicken kann, ja. Aber dann halt, wie gesagt, immer die Frage, warum würde ich nicht gleich alle mit einem Schlag signieren? Also mir ist gerade ein bisschen unklar, was der Use Case davon sein soll.
Gute Frage, ich kann das jetzt auch nicht beantworten. Vielleicht gleich eine Issue im PSPT Faker GitHub erstellen. Dort nachfragen. Aber das waren unsere News-Items der Woche. Markus, willst du noch etwas dazu
Ich
sagen?
habe schon noch Fragen an René, wenn René vielleicht noch ein paar Minuten hat. Und zwar vielleicht so ein
Bitte.
bisschen so, ich hätte eine Frage zur Community. Ich meine, man hat ja das Gefühl, man muss in der Bitcoin-Community Anarchokapitalist sein, nur noch Fleisch essen und weiß nicht, irgendwelche anderen Sachen. Wie stehst du zu diesen Extremen in der Community, die klar, natürlich hervorgehoben werden, weil sie Extreme sind. Wahrscheinlich ist die Mehrheit ja überhaupt nicht so. Also mir fällt es jetzt schwer, jeden Tag nur noch Fleisch zu essen. Machst du das, René, oder eher nicht?
Ja, also ich weiß nicht, also ich glaube, als Developer lebt man immer so ein bisschen außen vor, ne? Also Matt Corello ist ja, glaube ich, Veganer und dementsprechend dürfte er ja, wenn man jetzt auf diese ganzen Carnivore-Bitcoiner hört, gar nicht Bitcoiner sein. Jetzt ist Matt Corello aber sozusagen irgendwie ein wichtiger Bitcoiner, also irgendwie merkt man ja schon sozusagen das Paradoxon, was da gebastelt wird. Und ich finde es ehrlicherweise ein bisschen schade, dass da so viel, ja, doch irgendwie Politik reingebracht wird. Also ich meine, ich verstehe natürlich auch, dass Bitcoin an und für sich ein politisches Statement ist. Völlig offensichtlich, wenn man sich bestimmte frühe Zitate von Satoshi anschaut oder auch die Nachricht, die in den Genesis-Block, in die Coinbase reinkodiert wurde. Aber ich fände es schön, wenn die Bitcoin-Community ein bisschen offener wäre oder mehr Spielraum in der Interpretation dieser Politik, die da drin steckt, zulassen würde. Und wenn ich dann erlebe, dass Menschen ein Buch schreiben über Wirtschaft und so wie das bei mir angekommen ist, das habe ich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig verifiziert, in diesem Buch sehr viele andere politische Ansichten quasi mit propagiert und an Bitcoin gekoppelt werden, dann finde ich das schon eher sehr problematisch, weil ich finde, das sind erstmal sozusagen zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Sehe aber schon, dass Leute das unter anderem auch anders sehen, ja.
Du redest ja jetzt vom Bitcoin-Standard wahrscheinlich. Da gibt es ja verschiedene Meinungen dazu. Ich glaube halt, also für mich persönlich, der sich viel für Wirtschaftsgeschichte interessiert hat, auch Mises, Hayek und diese Geschichten, ist halt der Bitcoin-Standard ein recht, ich würde sagen, in der ersten Hälfte eine recht einfache Zusammenfassung von dem, was da in diesem Bereich eben die Ansicht ist. Und was man halt dem Saifedean Ammous schon zu, schon, er beleidigt ja auch teilweise Leute im Buch und ist auch sehr extrem in seinen Meinungen. Das fand ich jetzt nicht toll. Also der hat jetzt nicht, der ist nicht dabei geblieben zu beschreiben, wie er jetzt diesen Wirtschaftskreislauf sieht, sondern er hat jetzt gleich Keynes als sexuell hingezogen zu jüngeren Männern oder so dargestellt, ne? Was ja eigentlich mit dem Thema nichts zu tun hat. Fand ich sehr schade, muss ich auch sagen. Also, aber grundsätzlich finde ich es ja komisch, dass in dem Bereich eben solche Dinge wie Fleisch essen anscheinend irgendwie dann plötzlich mit Bitcoin assoziiert wird, obwohl es ja eigentlich so weit weg ist. Also da kann ja jeder essen, was er will. Weiß ja nicht. Ja, Gigi, du isst ja nur noch Fleisch, oder? Heute.
Also, ja, ich find das mehr interessant wie alles andere. Also, ich find's weder großartig bedenklich noch irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Ich kann die verschiedenen Ansichten verstehen. Ich bin zurzeit Allesfresser. Ich war früher viele Jahre lang Vegetarier. Ich habe auch mal eine quasi ketogene Diät versucht, aber das sind alles nur Selbstexperimente und das hat eben, wie gesagt, alles eigentlich nichts mit Bitcoin zu tun. Und ich bin da voll und ganz bei René, das soll eine, die Technologie und das Netzwerk soll eine separate Sache sein. Auch wenn Bitcoin neutral ist, hat es natürlich eben auch einen politischen Kern und ist ein politisches Statement, wie René schon gesagt hat. Da stimme ich ihm auch zu. Aber man sollte das durchaus trennen. Aber so wie es aussieht, lässt sich das von diesen Netzwerken auch irgendwie nicht trennen, weil Menschen ein integraler Bestandteil sind von diesem ganzen System. Und somit werden wir immer irgendwelche politischen Ideen und Strömungen mit dabei haben, meiner Meinung nach.
Ich frage mich halt nur, oder was ich halt sozusagen nicht verstehe an der ganzen Sache ist, wenn ich mir jetzt angucke, ne, also es ist jetzt relativ bekannt, dass ich halt quasi eine sehr linke politische Einstellung habe, die ja in der Bitcoin-Community so de facto nicht getragen wird oder nicht vorhanden ist. Und trotzdem sehe ich halt, wie Bitcoin sinnvoll ist. Ja? Und dann frage ich mich, also wenn diese beiden Sachen miteinander koexistieren können, habe ich nur irgendwas nicht richtig verstanden? Also ist da irgendwas bei mir nicht angekommen? Weil also ich persönlich habe halt das Gefühl, dass solche Sachen wie von Hayek oder von Mises oder wie die alle heißen, dass das nur begrenzt gut in der Realität funktioniert, tue mich damit wirklich sehr, sehr schwer, was da sozusagen an Theorie propagiert wird oder propagiert ist vielleicht jetzt das falsche Wort. Ja.
Ja, ich glaube, also es gibt ja verschiedene Dinge, die man rausziehen kann. Ich glaube, zum einen wenn man jetzt auf Rothbard geht und Anarchokapitalismus und diese Freiheitsgedanken, das ist ja eine Sache, aber ich glaube, was halt wichtig ist für Bitcoin hier in dem Bereich, ist diese Frage, ob ein Geld in der Wirtschaft, in einem System funktionieren kann, das nicht inflationiert wird. Ich glaube, das kann man aus diesen Wirtschaftsdingen rausziehen und das andere sicher weglassen. Ja, und hatte nichts mit Bitcoin zu tun, da kann man verschiedene Meinungen sein. Ich meine, die Piratenpartei ist ja für mich auch so was Komisches, weil man kämpft ja extrem für Freiheitsrechte und dann auf der anderen Seite die sozialen Programme, die sprechen ja da sozusagen dagegen, weil man ja Menschen über Steuern ja zwingen muss, da mitzumachen. Ich meine, ich habe mal einen Podcast von dir gehört, René, das hast du schon auch gesagt, dass das ein schwieriges Spannungsfeld in der Piratenpartei auch war. Ja, vielleicht kannst du was dazu sagen. Das würde mich interessieren.
Ja, ich glaube, ich kann nur das sinngemäß wiederholen, was ich schon mal in dem Podcast gesagt habe. Ich erinnere mich jetzt tatsächlich nicht genau an jedes Zitat, aber ich vermute, dass es sehr ähnlich sein wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Piratenpartei primär daran gescheitert ist, aber meine ganz persönliche Meinung in Deutschland, ja, dass versucht wurde, zwei völlig unterschiedliche Philosophien miteinander zu vereinbaren. Und während sozusagen, ich glaube schon, dass man sozusagen mit Freiheitsrechten und einem sozialen Miteinander leben kann und dass man das hinkriegen kann, nur wenn man jetzt sagt, man möchte gerne diese beiden Sachen, dann zieht man halt Menschen an, die sowohl sehr stark diesen Freiheitsaspekt haben, als auch Menschen, die sehr stark den sozialen und linken Aspekt haben. Und wenn man dann jetzt in Detailfragen geht, dann stoßen halt diese beiden Philosophien immer sozusagen als Spannungsfeld gegeneinander. Deswegen würde ich sagen, klappt halt eine FDP auf der einen Seite und eine Linkspartei auf der anderen Seite viel besser, weil die halt in jeder Frage, die aufkommt, ich sag mal, am Ende des Tages eine Fahne und eine Agenda haben, auf die sie sich berufen können und sagen können, also grundsätzlich sehen wir das ja so und so und dann ist es doch relativ einfach, wie wir hier eine Entscheidung treffen müssen. Und das ist, glaube ich, schon was, wo sozusagen diese ganze Piratenbewegung ja in einem sozusagen sowas Paradoxes oder was Widersprüchliches mit sich mitgebracht hat, was dann zu sehr vielen Konflikten und Spannungen geführt hat. Ich persönlich glaube nach wie vor, dass man Freiheit und Soziales ziemlich gut miteinander kombinieren kann.
Ja, genau, das hast du damals gesagt, das fand ich interessant, das sehe ich ja auch so. Für mich ist es immer schwierig, Freiheit und Soziales, wenn man das sagt, miteinander zu verbinden, weil in dieser sozialen Frage geht es ja immer darum, Menschen etwas wegzunehmen und das anderen zu geben. Und dann ist ja immer so, wer entscheidet das? Wem nimmt man es weg? Wem gibt man es? Und hier ist ja das große Problem der Politik, ne? Dass du Und wenn du das dann machst, dann schaffst du praktisch auch abhängige Leute und du musst vielleicht anderen Menschen mehr wegnehmen. Ja, und ich glaube, da ist die Piratenpartei auch gescheitert, weil ich fand viele Punkte ja klasse. Also ich fand auch dieses ganze, also dieser Fokus aufs Internet und ja, das fand ich ja gut, da war ich ja voll dabei. Also das hätte ich ja alles unterschrieben, was die Partei da gesagt hat.
Ich muss da jetzt gerade trotzdem noch mal eine Sache, zumindest die Gegenposition darstellen, ne? Weil du sagst ja so schön, also bei den ganzen sozialen Sachen geht es immer darum, jemandem was wegzunehmen. Ich vermute, du sprichst dabei den in der Bitcoin-Community sehr beliebten Satz oder wie nennt man das, Faustregel an, Taxation is Theft, also Steuer ist Diebstahl. Ich weiß nicht, wie vertraut die Hörerinnen und Hörer von dem Podcast mit Proudhon sind, der ja damals den Satz geprägt hat, Eigentum ist Diebstahl. Und das ist sozusagen die genau gegenteilige Position zu dieser ganzen Geschichte. Und mein Gefühl ist auch, dass dieser Satz Taxation is Theft ja quasi ein Fork von dem ursprünglichen Satz Eigentum ist Diebstahl ist. Also ich glaube, historisch gesehen war das sozusagen der Anfang der Philosophie, was es jetzt nicht richtiger oder korrekter macht, ne? Sondern mir ist es gerade nur wichtig, in diesem Kontext die Gegenseite darzustellen, in der halt die Philosophie aufgemacht wird oder die Position wird, aufgemacht wird, dass halt Eigentum durchaus problematisch ist.
Ja, ich glaube, der Satz Steuern sind Diebstahl, so also ist, glaube ich, von Mary Rothbard. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Aber darauf spiele ich halt auch an, genau. Und der ist ja auch, ich finde es ja auch toll, dass im Bitcoin-Bereich so gegensätzliche Meinungen da sind, wie sicherlich Max Hildebrand, der da eine extreme Position hat. Und deine, finde ich ja gut. Ich meine, gehört beides dazu oder halt, so sind halt Menschen, die haben halt verschiedene Meinungen dazu. Ja. Ich bin da sicherlich nicht so extrem wie der Max, aber ja, wahrscheinlich eher so auf seiner Seite. Aber das hat ja für mich auch mit Bitcoin jetzt im ersten Moment nichts zu tun, finde ich.
Nee, ist auch das Schöne, ja. Also ich sag mal, die Anarchisten, die haben halt eine sehr schöne Einstellung von wegen, kann ja jeder denken, was er möchte. Das ist ja dann die Freiheit, ja. Und Menschen, die halt ein bisschen linker sind, so wie ich, die sagen halt, naja, sind halt alles Menschen und damit hat ja jeder sozusagen erstmal irgendwie hier auch ein Recht auf seine Meinung. Ja. Und damit sind wir uns da auch einig, ne? Die Meinungen, die können alle nebeneinander koexistieren. Das hat was mit Respekt zu tun. Ist doch schön, ja. Mir war es gerade eigentlich nur wichtig, halt sozusagen, als du halt meintest, ne, also wo du dich schwer tust in dem Sozialen, dass es ja immer was mit Wegnehmen zu tun hat, dass ich halt sagen wollte, ja, aber diese Idee halt kompletter Freiheit, unregulierte Märkte, das kann man durchaus auch als Diebstahl bezeichnen, wenn man sich das anguckt. Ich kann das gerne auch mal versuchen, sozusagen wenigstens in Kürze darzulegen. Das Problem ist, und das sehen wir ja auch im echten Leben, wenn du in einem freien Markt Player hast, die unheimlich mächtig sind, dann können die halt sozusagen die Regeln des Marktes bestimmen und damit auch Menschen in gewisse Abhängigkeitsverhältnisse ja, treiben. Und dann gibt es Menschen, die halt eben keine große Wahl mehr haben und die stark ausgenutzt werden können. Und das halte ich dann schon für ein Problem und wo ich auch sage, da möchte ich eigentlich nicht so gerne mitmachen.
Okay, also jetzt müssen wir langsam einen Deckel drauf machen, gell? Da könnte man René sicher einen eigenen Podcast dazu machen und die verschiedenen Positionen austauschen. Ich würde sagen, da lade ich dich mal ein und Max Hildebrand und dann lasse ich euch zwei das ausbetteln.
Und ich höre mir das dann im Nachhinein an. Wäre auf jeden Fall eine spannende Diskussion.
Okay, ich würde sagen, dann bedanken wir uns, oder René, das war echt klasse, dass du da warst und ich möchte einfach sagen, mach weiter so und ich finde es klasse, dass du dafür sorgst, dass meine Lightning Payments auch ankommen oder einer von denen möchte, der schaut, dass die Routen auch gefunden werden und
Ja, ganz, ganz lieben, vielen lieben Dank auch von mir. Hat uns sehr gefreut, dass du uns heute dabei warst bei 21. Und ja, wie gesagt, auch von meiner Seite weiter so. Und wir schätzen es alle sehr, natürlich alle Developer und Mathematiker und wer aller sonst noch dazugehört, dass diese Infrastruktur auch funktioniert und weiterhin funktioniert. finden wir super. Falls du noch vielleicht den Hörern gerade arbeitest oder wo sie mehr von dir finden können, wäre das auch noch super.
Ja, also ich mag mich erstmal bei euch bedanken, dass ihr den Podcast macht und darüber eine Community zusammenbringt und auch versucht, technische Themen darüber aufzubereiten und Menschen zu bringen. Das ist halt auch ein sehr wichtiger Part, so wie halt in so einer Community halt verschiedene Seiten alle ihren Beitrag dazu machen. Das ist mir ganz wichtig, also sozusagen diesen Dank zurückzugeben. Fand es auch sehr schön, wie wir uns jetzt heute unterhalten haben. Ich hatte gerade ein ganz kurzes Funkloch, deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob ich richtig verstanden hatte, was du gesagt hattest, aber was noch so irgendwie bei mir ankam, war, wo Leute mehr von mir finden können. Also ich gehe davon aus, dass du irgendwie noch wolltest, dass ich dazu was sage. Habe ich das richtig verstanden?
Jo, das war genau richtig. Bin mir nicht ganz sicher, wo das Funkloch war, aber wir hatten letztes Mal auch schon leichte technische Probleme. Also bitte erzähl den Leuten, wo sie dich finden können und dann, was du gerade eben rumbastelst.
Genau. Ja, also ich habe ja einen YouTube-Kanal, den ich jetzt durch den Umzug nach Norwegen in der letzten Zeit nicht mehr ganz so häufig gespielt hatte, aber wo ich definitiv vorhabe, jetzt auch gerade im Kontext von Mastering Lightning wieder mehr Videos online zu stellen und Sachen zu erklären von Lightning. Also unter meinem Namen findet man halt den YouTube-Kanal und auf Twitter gebe ich dann in der Regel auch immer Updates, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein neues Research Paper erschienen ist, wo ich gerade dran mitgewirkt habe oder wenn ich andere spannende Sachen finde. Da kann man mir sozusagen folgen und ansonsten bei Patreon oder Tellycoin vorbeizuschauen und meine Fundraiser zu unterstützen, denn das ist ja schön, wenn Leute sagen, hey, wir finden es gut, dass du das machst, aber am Ende des Tages kostet mich das auch viel Zeit und Aufwand und ja, dann ist es natürlich gut, wenn ich irgendwie auch davon ein Stück weit leben kann oder mir hin und wieder mal was gönnen kann.
Okay, also das verlinken wir natürlich in den Shownotes und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir bis zum nächsten Mal. Oder? Beim nächsten Mal gibt es eine spezielle Folge, da gibt es Episode 21, Gigi
Segers. Nächste Folge ist Episode 21 und ist somit die letzte Episode der ersten Season. Wir haben uns entschlossen, mit der 22. Episode dann die nächste Season zu beginnen und das in 21er Schritten zu machen. Und bleibt gespannt, es wird sich nächste Season wahrscheinlich auch das Format etwas ändern und wir werden wahrscheinlich auch ein paar Dinge etwas anders machen. Also danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Well, didn't you read the Financial Times this morning?
Never do.
Well, you're a banker. Surely you read the Financial Times.
Can't understand it. Full of economic theory.
Why'd you buy it?
Oh, you know, it's part of the uniform. Took me 30 years to understand Keynes economics. And then when I just cottoned on, everyone started getting hooked on these new monetarist ideas. You know, I Want to Be Free by Milton Shulman.
Milton Friedman.
Why are they all called Milton? Anyway, I've only got as far as Milton Keynes.
Maynard Keynes.
I'm sure there's a Milton Keynes.
Yes, there is. But...